Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Abschied für eine Einzigartige. Die Queen liebte diese Musik. Und so durfte ihr ganz persönlicher Dudelsackpfeifer die letzten Klänge spielen zum Schluss einer ergreifenden Trauerfeier, an der die ganze Welt Anteil nahm. Und damit guten Abend zu den Tagesthemen, die heute natürlich auch beginnen müssen mit der Frau, die ein ganzes Jahrhundert geprägt hat. Die früh und unvermittelt Königin sein musste, diese Rolle aber auch demütig annahm und fortan der Kitt war für ein Königreich, das mehr und mehr auseinanderdriftete. Dass diese Königin nun weg ist, ist ein harter Schlag. Eine Frau, die so sehr verehrt wurde, auch wenn man ihr nie hinter das Gesicht schauen konnte. Über die letzte Verneigung der Welt vor Elisabeth II. An Britt Backenbüll.
Ein Klagelied auf dem Dudelsack und ein trauernder König. Charles III. Nimmt Abschied von seiner verstorbenen Mutter Elisabeth II. Und die Welt schaut zu. In der Westminster Abbey haben sich Staatsoberhäupter und Ehrengäste aus vielen Ländern versammelt, um eine Monarchin zu ehren, die 70 Jahre die Krone trug und eine Ära prägte. Menschen, die sich in den Dienst anderer stellen, sind selten. Führende, die sich in den Dienst anderer stellen, sind noch seltener. Aber am Ende werden jene in Erinnerung bleiben, die sich in den Dienst anderer stellen, während jene, die sich an Macht und Privilegien festhalten, schon längst vergessen sind. Es ist das erste Staatsbegräbnis im Vereinigten Königreich seit mehr als 50 Jahren. Höfisches Zeremoniell und Pomp, exakt einstudiert und bewegend zugleich. Überall an der Strecke in London verfolgen Menschen die Prozession. Und auch später, am Nachmittag in Windsor. Eine Ehrengarde und Würdenträger geben der verstorbenen Königin das Geleit hinauf zum Schloss. Dort warten auch ihr Lieblingspferd und ihre geliebten Hunde. Als wir auf einmal das Auto mit unserer Königin sahen, ich glaube, da war jeder hier gerührt. Es war wunderbar, mit meinen Kindern hier zu sein. Ich wollte, dass sie diesen historischen Moment miterleben. Es war sehr emotional. Eine brillante Monarchin. Eine wie sie gibt's nie wieder. Aber ich wünsche König Charles das Allerbeste. In der St. George-Kapelle dann der Aussegnungsgottesdienst. Hier findet Elisabeth II. An der Seite ihres Mannes, Prinz Philipp, ihre letzte Ruhestätte. Ihre Ära ist zu Ende. Eine neue beginnt.
Sven Lohmann hat die Trauerfeierlichkeiten über den ganzen Tag heute für uns beobachtet. Sven, wie haben Sie diesen Tag für Großbritannien heute erlebt?
Ja, das war schon eine außergewöhnliche, vor allem weil so seltene Atmosphäre, diese Stille und Ruhe, mit der die Menschen diesen Tag begangen haben, obwohl ja so viel los war, 150.000 hier in Windsor, über 1 Million Menschen in London und dann der Trauergottesdienst mit über 500 Staatsgästen. Ja, da konnte man sagen, da hat die Welt Goodbye gesagt. Für mich der emotionalste Moment war aber das Ende von dem Beerdigungsgottesdienst, als die Krone von dem Sarg genommen worden ist und auch das Zepter, das ja als Symbol für die weltliche Macht steht, und der Reichsapfel, der als Symbol für die kirchliche, für die göttliche Macht steht. Und als dann der Sarg runtergefahren wurde, ja, da war zum Greifen nahe, dass hier gerade eine Ära zu Ende geht.
Nun waren das jetzt 10 ganze Tage der Trauer, aber auch 10 Tage des öffentlichen Stillstandes. Wie kann nun ein Neuanfang gelingen? Ein Neuanfang der Monarchie und auch ein politischer, denn die Premierministerin ist ja erst ein paar Tage im Amt.
Ja, ich glaube, für viele wird das morgen eine ziemlich harte Konfrontation mit der Realität, denn die Probleme sind ja nicht weg. Die Inflation ist hoch, die Lebenshaltungskosten sind hoch und die Energiepreise, ja, die schießen durch die Decke. Die neue Premierministerin, die 2 Tage im Amt war, hat zwar ein Maßnahmenpaket angekündigt, aber eines, das die etwas Reicheren besser stellt und die Ärmeren etwas vernachlässigt. Nun haben wir in den vergangenen Tagen gesehen, dass die Monarchie und Königin Elisabeth ja die Nation zusammengebracht hat. Das wurde auch immer wieder betont, dass diese Gesellschaft ja auch eine Einheit ist. Liz Truss aber betreibt eher eine Politik der Spaltung. Und ich bin sehr gespannt, ob sie die Lehren daraus zieht, ob sie dieses Gefühl der Gesellschaft der letzten Tage auch aufnimmt und dort bei ihrer Politik vielleicht noch mal auf ein bisschen mehr Ausgewogenheit achten wird.
Sven Lohmann war das aus London. Danke für die Informationen. Ja, und womit die Briten zu kämpfen haben, besorgt natürlich auch uns Deutsche. Und so streitet auch bei uns die Politik darüber, wie den hohen Preisen begegnet werden kann. Und knüpft an eine Idee, die Attraktion dieses Sommers war. Für 9 € im Monat in Bus und Bahn kreuz und quer durch die Republik fahren zu können. Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg. Darin sind sich alle politischen Parteien einig. Und so soll diese Erfolgsgeschichte weitergehen. Nur, zu welchem Preis? Und wer soll das alles bezahlen? Darüber sind sich Bund und Länder noch denkbar uneinig. Alexander Noth.
Ach, war das herrlich diesen Sommer. Für 9 € die Schönheit des eigenen Landes erfahren. Pendeln zum Schnäppchenpreis, Reisen ohne Tarifdschungel, einfach einsteigen und los. Vorbei ist diese schöne Zeit. Geblieben ist der Gedanke, dass ein günstiges Ticket vielleicht auch langfristig eine gute Idee sein könnte. Deswegen soll es ein Nachfolgeticket des 9-Euro-Tickets geben. So der einstimmige Beschluss der Verkehrsministerkonferenz. Voraussetzung, der Bundesverkehrsminister möge dafür bitte das Portemonnaie weit aufmachen und ordentlich Geld auf den Tisch legen für ein neues Ticket.
Heute haben wir nun jetzt die Frage zu beantworten gehabt, wie gehen wir mit der Erwartungshaltung der Bevölkerung um. Wir wollen reagieren. Die Menschen erwarten ein Ticket, das ihnen die Einfachheit bietet, die sie jetzt 3 Monate lang erfahren durften durch das 9-Euro-Ticket. Und dafür hat der Bund 1,5 Milliarden zusätzliche Regionalisierungsmittel zur Verfügung gestellt.
Aber diese 1,5 Milliarden Euro werden nicht reichen, sagen die Länder. Sie fordern zusätzlich noch weitere rund 3 Milliarden Euro für den ÖPNV.
Wir brauchen vor allen Dingen vom Bund nicht nur die Zusage, dass er ein Anschlussticket zur Hälfte mitfinanziert, sondern eben auch die Regionalisierungsmittel. Es nutzt nichts, wenn man am Ende einen günstigen Tarif hat und trotzdem Leistungen abbestellt werden müssen.
Die Regionalisierungsmittel sind einfach gesagt das Geld, das der Bund den Ländern für den Schienennahverkehr überweist. Und Geld braucht's gerade überall bei den Verkehrsunternehmen, wie etwa hier bei der BSAG in Bremen.
Die Herausforderungen liegen darin, dass wir mit den Personalen und mit der Corona-Krise im Moment auch noch richtig zu kämpfen haben. Und jetzt kommen noch die teuren Energiekosten obendrauf. Und wenn dann jetzt auch noch eine Vergrößerung sozusagen unseres Angebots gewünscht wird, dann müssen wir sozusagen auch noch mal in die Infrastruktur greifen. Das heißt, mehr Fahrzeuge, mehr Schienenverbindungen und auch mehr Leute sind dann notwendig.
Woher kommt das Geld für neue Bahnen, neue Schienen, die gestiegenen Energiekosten? Die Finanzierung soll auch der Bund übernehmen, fordern die Länder.
Wir brauchen erstmal Geld, um den Status quo überhaupt erhalten zu können. Und das hat der Bund bisher nicht zur Verfügung gestellt.
Nichts wäre tragischer, als dass es ein neues Ticket gibt, aber keine Busse und Bahnen fahren. Dann würde aus dem Traum eines einfachen und günstigen Tickets ganz schnell ein Albtraum.
Sprechen wir mit dem Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin über eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets, auch wenn Bund und Länder noch weiter streiten. Oder müsste man sagen, wir müssen reden? Guten Abend, Herr Knie, weil Sie weiter streiten. Wie kommt das bei Ihnen an?
Ja, guten Abend nach Hamburg. Ja, das war heute kein Ruhmesblatt für die deutsche Verkehrspolitik. Wir hatten so viel Euphorie, wir haben so viel Schwung mit dem 9-Euro-Ticket. Wir haben zum ersten Mal Menschen, die noch seit langer Zeit wieder U-Bahn, S-Bahn genutzt haben Und jetzt kann sich die Politik nicht einigen. Jetzt wird ein Arbeitskreis gegründet. Das ist wirklich nicht sehr schön. Das ist wirklich fast schon tragisch.
Aber wie könnte es denn weitergehen? Es kursieren ja genügend Vorschläge, wie so ein Ticket für den ÖPNV kosten sollte und wie das aussehen soll. Das geht von weiterhin 9 Euro bis 69 Euro. Was halten Sie für richtig?
Ja, es sollte auf jeden Fall ein einheitlicher Preis sein, der für alle Ecken der Republik gilt. Und er sollte natürlich attraktiv sein. Er sollte also, wie wir so schön sagen, ein echter Kracher für die Verkehrswende sein. Wir haben in unseren Forschungen herausgefunden, das haben die Kolleginnen eigentlich auch so bestätigt, dass 29 Euro ein guter Preis ist, wo sich viele Leute drunter versammeln könnten und sagen, 29 Euro, das wäre ein guter Preis. Allerdings sagen wir, es reicht nicht nur, die Nahverkehrs- und die U-Bahn und Busse zu haben, sondern wir brauchen auch den Fernverkehr dazu. Dass man also das Gefühl hat, niemals mehr mit einem falschen Ticket im falschen Zug zu sein. Und als Letztes braucht man natürlich noch die berühmte letzte Meile. Wir müssen ja zu den Systemen hinkommen. Das heißt, ein Anruf-Sammeltaxi könnte auch noch dazu kommen. Dann hätten wir wirklich eine wirklich gute, attraktive Alternative zum Auto.
Aber 29 Euro kosten den Staat viel Geld. Wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller, dieses Geld in eine bessere Infrastruktur zu stecken? Weil ich brauche ja zum Beispiel kein Ticket. Es brauchen ja nur Leute, die das wirklich sich nicht leisten können.
Ja, natürlich. Man muss aber wissen, dass vor allen Dingen die unteren Einkommensbezieher in den U-Bahnen und Bussen sitzen, während die oberen Gehaltsklassen tatsächlich im Auto hocken. Das war auch während der Pandemie so. Wir müssen also alle wieder zurückholen. Und natürlich brauchen wir mehr Geld ins System. Wir haben sehr viel Geld im Autosystem stecken. Davon müssen wir was abzweigen. Dieselsubventionierung, Dienstwagenprivileg oder auch die Entfernungspauschale. Da müssen wir ran. Das Autofahren wird teurer werden müssen. Da sind wir uns alle einig. Und der Bus, der Bahn, die Bahn und die letzte Meile muss billiger werden. Da haben wir aber alle was von. Das ist auch für die unteren Einkommensbezieher wunderbar. Und die mittleren und höheren Einkommensklassen können das ja auch alle nutzen. Und dann hätten wir tatsächlich auch etwas für die Klimasituation getan. Denn wir haben ja Ziele in Paris unterschrieben, die wir im Moment tatsächlich nicht erreichen.
Sie sagen es, die Frage ist ja, wie die Leute dauerhaft umsteigen auf Bus und Bahn. Und da haben wir aber beim 9-Euro-Ticket gesehen, dass es einen großen Umstieg von Pendlern auf die Bahn jedenfalls nicht gegeben hat. Was lernen wir daraus?
Ja, die 3 Monate waren natürlich sehr kurz. Was wir gemerkt haben, ist, dass tatsächlich Familien, die sich nicht so viel Geld in ihrem Portemonnaie haben, tatsächlich wieder Bus und Bahn leisten konnten. Das war sozialpolitisch sehr erwünscht. Da sind ganze Familienverbünde, haben sich neue Horizonte erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir konnten sehen, dort, wo das 9-Euro-Ticket wirklich auch genutzt worden ist, in den Ballungsräumen um Hamburg, um München, um Berlin, da haben wir tatsächlich eine leichte Verlagerung tatsächlich von Auto auf Bus und Bahnen. Tatsächlich, wenn Bus und Bahn attraktiv sind, das zeigt uns das 9-Euro-Ticket, dann können wir was machen in Richtung einer Verkehrswende.
Und das Ganze könnte ganz schön viel Geld kosten, auch über Jahre hingesehen. Wie soll das finanziert werden, Herr Knie?
Ja, es muss uns das wert sein. Wir haben über Jahrzehnte hinaus das Auto subventioniert. Wir wollten es auch. Die Gratis-Mentalität ist beim Auto ja das Problem, denn wir haben ja ein Auto und glauben damit auch einen Parkplatz gekauft zu haben. Wir zahlen beispielsweise in der Hauptstadt Berlin gar nichts für einen Parkplatz, obwohl der 2.000 bis 3.000 Euro kostet. Das heißt also, wenn wir schon mal dazu kämen, dass die Autofahrenden das bezahlen, was sie tatsächlich nutzen, dann hätten wir schon mal mehr Geld im System und wir müssen natürlich auch ein Moratorium für Straßenneubauten einsetzen. Wir versiegeln ja immer noch die Landschaft, als ob es kein Morgen gäbe. Und dann hätten wir auch sehr viel Geld fürs öffentliche Verkehrssystem, wobei wir da natürlich auch noch Optimierungsmöglichkeiten haben. Wenn wir zum Beispiel ein einheitliches Ticket hätten, dann würden wir 5 bis 7 Milliarden allein an Vertriebsstrukturen einsparen. Das heißt also, auch das ÖV-System hat noch Optimierungsspielraum.
Sagt der Mobilitätsforscher Andreas Knie. Danke Ihnen für das Gespräch.
Bitteschön.
Und das Interview haben wir aufgezeichnet. Ja, Verkehrswende zu bezahlbaren Preisen. Bei allen Diskussionen darüber, wie die Energiekrise zu meistern sein könnte, kommt nun ein Problem dazu, das schier unlösbar erscheint, ein Endlager zu schaffen für all den Atommüll, nämlich den Kraftwerke in den vergangenen Jahrzehnten verursacht haben. Denn keiner will ihn haben und das gilt erst recht dort, wo Leute hinfahren, um sich zu erholen. Zum Beispiel in der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein. Wenige Kilometer südlich von hier, jenseits der schweizerischen Grenze, soll hier nun aber ein Atomendlager entstehen, so plant es zumindest die Schweiz. Und Jenny Rieger war mittendrin in Hohentengen, dort, wo man darüber, gelinde gesagt, alles andere als begeistert ist.
Man fühlt sich, als wäre man der Kompost der Schweiz.
Der Kompost der Schweiz. An diesem Abend entlädt sich etwas in der Hohentengener Gemeindehalle.
Und ich wundere mich, wie es der Schweiz immer wieder gelingt, alle Probleme immer direkt an die Grenze zu verlagern.
Die Grenze, das ist hier bei Hohentengen der Rhein. Rechts Deutschland, links die Schweiz. Rosi Dreier hat diese Nähe zur Schweiz immer genossen. Jetzt hadert sie.
Seit mir jetzt wisse, dass mir vor die Haustür die Oberflächeanlage für das Atommüllendlager bekomme, es ist etwas verändert. Es fühlt sich anders an.
Rosi Dreier ist aktiv in der Anti-Atom-Bewegung. Dass der Schweizer Atommüll irgendwohin muss, ist ihr klar. Sorgen hat sie trotzdem.
Die Sicherheit von der Barriere, die Sicherheit von der Technik, der Grundwasserschutz. Aber jetzt die größte Befürchtung ist, dass, ich sag's mal ganz salopp, dass hier so ein bisschen gemogelt worden ist.
Dass gemogelt worden ist, so hart möchte man es im Hohentengener Rathaus nicht formulieren. Aber die Nähe des geplanten Schweizer Endlagers zu Deutschland wirft auch hier Fragen auf.
Auf der linken Seite über dem Baum und dann links nebendran.
Das ist schon nah.
Das ist sehr nah. Das sind ca. 2,3 Kilometer. Wenn es der sicherste Standort sein sollte, dann tragen wir das mit. Der Atommüll ist da, er muss entsorgt werden und da gibt es nur einen Ort, nämlich der sicherste.
Laut Schweizer Behörden ist hier der sicherste Standort in 850 Metern Tiefe in Opalinuston, der sehr dicht ist und radioaktives Material binden kann. Dennoch fragt sich der Bürgermeister,
ob da wirklich rein geologische Faktoren eine Rolle spielen oder ob dann auch nicht die ein oder andere politische Motivation zu einer solchen Entscheidung führt.
Schweizer Atommüll in Grenznähe aus politischem Kalkül? Ein harter Vorwurf. Doch in Hohentengen ein weit verbreiteter. Links vom Kirchturm hinter der Wiese liegt das Gebiet für das geplante atomare Tiefenlager. 2015 wollte die NAGRA, die Schweizer Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, dieses Gebiet lieber nicht weiter untersuchen. Zu groß seien die zu erwartenden bautechnischen Schwierigkeiten, hieß es damals. Heute, 7 Jahre und unzählige Untersuchungen später, gilt der Standort an der Grenze nun als der sicherste der Schweiz, was viele deutsche Anwohner misstrauisch macht.
Wir haben damals gedacht, okay, wir sind draußen. Und auf einmal sind wir wieder drin.
Ich habe das Gefühl, vor 15 Jahren habe ich schon gewusst, dass er hier hin muss. Einfach, weil man, wenn man was an die Grenze setzt, hat man nur die Hälfte des Widerstands.
Die Schweizer NAGRA widerspricht.
Wir haben viele Daten neu gesammelt und diese neuen Daten, die zeigen, dass die bautechnischen Schwierigkeiten nicht so relevant sind, wie das angenommen wurde. Es zeigt sich, der Entscheid der NAGRA damals war zu vorsichtig.
Um die Skepsis auf deutscher Seite wissen die Schweizer Vertreter und legen an diesem Abend deshalb akribisch ihre Untersuchungen dar, versuchen immer wieder, das deutsche Misstrauen zu entkräften.
Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, hier sei etwas nicht wissenschaftlich und pur wissenschaftlich untersucht und entschieden worden.
Viele bleiben an diesem Abend dennoch unzufrieden. Nicht, weil sie keine Antworten erhalten hätten, sondern weil sie manchen Antworten nicht glauben wollen. Frühestens 2034 soll mit dem Bau des atomaren Tiefenlagers begonnen werden. Bis dahin gibt es noch Gesprächsbedarf.
Tja, wohin mit dem ganzen Atommüll? Dazu hat Werner Eckert, Umweltexperte vom Südwestrundfunk, diese Meinung.
Den einen garantiert absolut sicheren Endlagerstandort, den gibt es nicht. Aber irgendwo muss der atomare Abfall hin. An einen aus wissenschaftlicher Sicht gut verantwortbaren Standort. Und da vertraue ich auf die Schweizer. In der Sache sind sie aber jetzt nur auf dem Papier schneller als wir. Denn erst 2031 soll auch bei ihnen die endgültige Entscheidung fallen, genau wie bei uns. Standortfragen sind immer heikel. Überall, nur nicht bei uns, sagen die Betroffenen. Und das kann man ja auch verstehen. Nicht aber, dass auch verantwortliche Politiker wie der bayerische Ministerpräsident sich so simpel aus der Affäre ziehen wollen. Schlechte Erfahrungen haben wir auf beiden Seiten der Grenze. Mit Gorleben bzw. Wellenberg haben beide Länder schon mal einen Versuch gegen die Wand gefahren. Jetzt soll und muss die Entscheidung für das Endlager deshalb transparent und fundiert fallen. In der Schweiz wird ein Standort weiter untersucht. Bei uns werden es mindestens zwei Vorschläge sein, über die dann die Politik entscheidet. Das heißt aber nicht, dass das Ergebnis, egal wie es ausfällt, dann unbestreitbar wäre. Unstrittig schon gar nicht. Aber wir haben auf beiden Seiten der Grenze immer gewusst, dass ein Endlager zur Nutzung der Kernkraft dazugehört. Wer Dreck hinmacht, muss ihn auch wegmachen. Jeder einzelne Bürger darf sich gegen einen konkreten Standort wehren. Aber als Gesellschaft müssen wir ganz einfach liefern.
Die Meinung von Werner Eckhardt. Wir gehen in den Iran, denn wir wollen Ihnen von dieser jungen Frau erzählen, deren Tod nicht nur die Menschen im Iran erschüttert. Mahsa Amini wurde vergangene Woche von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen, nur weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen habe. In der Haft fiel sie ins Koma, aus dem sie dann nicht mehr erwachte. Der Tod der 22-Jährigen treibt nun vor allem Iranerinnen in mehreren Städten zu Hunderten auf die Straße, die scheinbar furchtlos wütend aufstehen gegen das Mullah-Regime und dessen Repression. Katharina Willinger.
Ihr habt keine Ehre, schreien Demonstranten heute in Teherans Innenstadt und stellen sich einem Wasserwerfer der Polizei entgegen. Auch Tod dem Diktator. Und weg mit den Mullahs sind auf den Handyaufnahmen zu hören. Rasend schnell verbreiten sich die Bilder im Netz. Gleichzeitig gehen Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten vor. Es gibt zahlreiche Festnahmen, nicht nur in Teheran. Auslöser ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Vergangene Woche wird sie von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht streng genug getragen haben soll. Kurze Zeit später fällt sie ins Koma und stirbt. Von schwerer Polizeigewalt ist die Rede. Aminis Familie berichtet von Misshandlungsspuren. Doch der Staat weist jede Schuld von sich. Teherans Polizeichef spricht von Herzproblemen der jungen Frau. Die Beamten hätten keinerlei Gewalt angewandt. Es ist aber die Pflicht unserer Behörde, Frauen an die islamischen Kleidervorschriften zu erinnern. Beim Erinnern bleibt es jedoch oft nicht. Seit Jahren kursieren im Netz solche Videos. Sie zeigen ein brutales Vorgehen der Sittenpolizei. Opfer und Augenzeugen berichten immer wieder von Schlägen und Misshandlungen. Nach dem Tod von Amini kommt öffentliche Kritik nun von allen Seiten. Es hätte auch meine Tochter oder ich selbst sein können, sagt die bekannte Schauspielerin Anahita Hemati und rasiert sich symbolisch ihre Haare ab. Zahlreiche andere Frauen tun es ihr gleich. Irans Präsident Raisi habe im Fall Amini nun eine Untersuchung angeordnet, heißt es. Heute reiste er nach New York, um an der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Im Iran hoffen viele, dass dort auch Mahsa Aminis Tod zur Sprache kommen wird. In der Islamischen Republik hat er bereits jetzt einen heftigen Protest entfacht.
Ja, fragen wir noch mal nach bei unserer Iran-Korrespondentin Katharina. Wir erfahren von dem Protest der Frauen ja nur durch Videos in den sozialen Medien. Kann man überhaupt sagen, wie viele Frauen und auch Männer es sind, die sich in diesen Tagen herauswagen gegen die Mullahs?
Ja, das ist für uns als Journalisten gerade wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Denn der Iran, der hat nicht nur ein sehr großes Problem mit den Menschenrechten, er hat auch ein sehr großes Problem mit der Pressefreiheit. Man liegt nicht umsonst auf einem der letzten Plätze in dem Ranking von Reporter ohne Grenzen. Das heißt, wir können nicht einfach die Kamera packen und raus und uns die Demonstrationen ansehen. Das Team kann nicht mal vor Ort einfach sich ein Bild machen, ohne zu filmen, einfach nur mit Leuten sprechen. Das geht so nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit Augenzeugen vor Ort zu telefonieren, zu schreiben, die Personen natürlich auch zu schützen. Wir verfolgen die sozialen Netzwerke sehr intensiv. Wir werten Twitter aus, versuchen zu verifizieren. Das geht für die Hauptstadt Teheran ganz gut. Wir sind gut vernetzt. vernetzt. Das geht für andere Landesteile immer schwieriger. Beispiel die Provinz Kurdistan, da kam ja auch Mahsa Amini oder Jina Amini, so ist ihr kurdischer Name, sie war Kurdin, her. Da gibt es große Proteste oder vielmehr es soll große Proteste geben. Wir können das Bildmaterial sehr schwer verifizieren, aber eben aus dieser Gemengenlage, die Augenzeugenberichte, die uns stündlich erreichen, die Bilder, die wir sehen, haben wir schon den Eindruck, dass das seit 2009, da gab es zuletzt sehr große Proteste im Iran, die größten Proteste dieser Art sind.
Und was könnte daraus werden, nach allem, was Sie hören und lesen, könnte aus der Wut der Frauen eine größere Protestbewegung werden oder wird diese sofort im Keim erstickt?
Also mich haben heute vor allen Dingen die Slogans überrascht, die gerufen wurden. Wir erobern uns den Iran zurück, war oft zu hören, aber auch Tod dem Diktator, gemeint ist Khamenei, der Revolutionsführer. Das sind harte Slogans, die harte Konsequenzen nach sich ziehen können. Die Menschen sind sich bewusst, dass sie nicht einfach rausgehen und sowas rufen können, sondern dass sie unter Umständen festgenommen werden, im Gefängnis landen, ihren Job verlieren oder andere Repressalien erleben müssen. Diese Entschlossenheit, die hat uns tatsächlich überrascht. Der Unterschied zu 2009 ist natürlich, man hatte irgendwann noch mal Hoffnung 2014, 15, 16, als das Atomabkommen abgeschlossen wurde, dass sich vielleicht tatsächlich der Iran öffnet, sich was ändert. Diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Man sieht stattdessen, dass der Iran einen Schritt zurück macht, dass sich der Hardliner Raisi noch mehr vom Ausland abschottet. Und natürlich ist der Frust unter der Bevölkerung, vor allen Dingen unter den jungen Menschen und eben unter den Frauen, die ja am meisten leiden müssen, unter den Sitten, unter den Moralvorstellungen der Islamischen Republik sehr, sehr groß. Und das überrascht mich doch, diese Entschlossenheit. Aber wir wissen auch eben aus der Vergangenheit, dass jeglicher Protest im Keim. Zuletzt 2019 gab es Proteste, teilweise mit Schüssen erstickt wurde. Und natürlich sind die Konsequenzen hart und das Regime fürchtet einen Flächenbrand. Wir haben es im Beitrag ja auch gesehen und wird sicherlich in den nächsten Tagen auch weiterhin hart gegen die Demonstranten vorgehen. Also damit rechnen wir.
Danke, Katharina Willinger. Und wir kommen zu den Nachrichten und auch die beginnen mit der Energiepolitik in Europa. Judith Rakers.
Mehrere Umweltorganisationen wollen verhindern, dass die EU Atomkraft und Erdgas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig einstuft. Unter anderem WWF, Greenpeace und der BUND rufen die EU-Kommission dazu auf, die geplante Regelung zurückzuziehen und drohen mit Klagen. Die Organisationen sprechen von einem Verstoß gegen europäische Klimagesetze. So seien das Pariser Klimaabkommen und die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad nicht zu erreichen. Ein gutes Jahr nach dem Bundeswehrabzug aus Afghanistan hat eine Enquetekommission des Bundestages damit begonnen, den Einsatz aufzuarbeiten. Ziel sei es, Lehren zu ziehen für das künftige deutsche Auslandsengagement, sagte der Vorsitzende des Gremiums, der SPD-Abgeordnete Müller. Die Bundeswehr war vergangenen Sommer nach knapp 20 Jahren am Hindukusch abgezogen. Ein Untersuchungsausschuss beschäftigt sich zudem mit der eiligen Evakuierungsaktion aus Kabul. Die Bundeswehr will der Ukraine 4 weitere Panzerhaubitzen 2000 zur Verfügung stellen. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wege geleitet, so Verteidigungsministerin Lambrecht. Damit hätte Deutschland dann insgesamt 14 dieser Haubitzen abgegeben. Die Ukraine fordert seit längerem auch schwere Waffen für den Kampf gegen russische Truppen. Bisher hat aber kein NATO-Land Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert. Vor dem Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche können von morgen an die Aktien gezeichnet werden. Ab dem 29. September sollen die Porsche-Papiere dann gehandelt werden. Es ist der größte Börsengang in Deutschland seit 25 Jahren. Mehr dazu von Markus Görne.
Zwischen 70 und 75 Milliarden Euro soll der Börsenwert von Porsche betragen und damit wird er auch einer der größten Börsengänge in Europa sein. Die Preisspanne für die Porsche Vorzugsaktien wurde jetzt festgelegt. Wer eine Porsche Aktie im Depot haben möchte, muss zwischen 76,50 Euro und 82,50 Euro bezahlen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Volkswagen mit dem Börsengang seiner Tochter Porsche um die 9 Milliarden Euro einnehmen. 49% des Erlöses sollen davon an die Aktionäre als Sonderdividende von 18 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, sofern eine außerordentliche Hauptversammlung dies im Dezember beschließt. Profitieren werden aber auch die Belegschaften des Haustarifs im Stammwerk und in Sachsen. Sie sollen einen Bonus von je 2.000 Euro erhalten.
Es war dieser Tag genau vor einem Jahr, der das Leben schlagartig veränderte auf der Insel La Palma. Ein Vulkan brach aus und Lavaströme begruben Felder, Häuser und Straßen unter sich. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Monatelang hielt der Ausbruch die Insel in Atem. Erst kurz vor Weihnachten gab der Vulkan Ruhe. Ein Jahr danach ist La Palma noch immer gezeichnet, auch wenn für manche zumindest die Hoffnung zurückgekehrt ist. Sebastian Kisters.
In vielleicht 15.000 Schubkarren haben sie Asche geschaufelt. Dann, sagt Suri Martin, waren ihr Haus, die Auffahrt, ihr Leben von der dunklen Last befreit. Mein Haus, das ist unser Paradies. Genau ein Jahr her jetzt. Da spukt der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma 3 Monate lang Feuer. Lava begräbt tausende Häuser. Bis heute erinnert sich Suri nicht an den Moment, als klar war, raus jetzt hier. Da ist nur ein Teil, wie wir gehen. Davor weiß nicht. Als sie zurück können, im Februar, dieses Bild. Asche hat die Dächer eingedrückt. Sie schaufeln und schaufeln, die Feuerwehr hilft und Freunde. Heute, ein Jahr nach dem Ausbruch, haben Suri und ihr Vater wieder ihr Zuhause. Wir hatten Glück, wir haben unser Haus. Viele andere Leute aber haben nichts. Noch immer sind Notunterkünfte auf der Insel im Bau. Mehr als 200 Familien haben noch kein neues Zuhause. Heute Abend treffen sich Menschen, die mehr Hilfe von Behörden fordern und Klarheit, wie es weitergehen soll. Zum Beispiel in Puerto Naos. Eine provisorische Piste führt hin. Schilder warnen, Anhalten verboten, die Straßenränder sind noch bis zu 70 Grad heiß. Dann der Küstenort, Puerto Naos. Nach dem Vulkanausbruch haben Messungen ergeben, Gas steigt aus dem Boden auf. Mit sicherem Abstand zum Warngerät erlaubt uns die Feuerwehr bei einer Messung dabei zu sein. Hier dürft ihr nicht rein. Hier sind die Werte zu hoch. CO2. Besonders gefährlich sei es in den Häusern. Wenn man etwa eine Stunde drin ist, passiert nichts. Keine gesundheitlichen Probleme. Aber bei 24 Stunden, Tag und Nacht, kann keiner für die Gesundheit der Menschen garantieren. Unser Tschernobyl nennen manche Insulaner den abgesperrten Ort an der Westküste La Palmas. Hier gibt es Strände und große Hotels, aber betreten verboten. Ausgerechnet jetzt, wo mehr Touristen kommen als erwartet, die Betten gebraucht würden, Touren ins Vulkangebiet boomen. La Palma ein Jahr nach dem Vulkanausbruch. Faszinierend, voller Freude und verzweifelt. Der Vulkan ist zur Ruhe gekommen, die Insel nicht.
So ein Vulkanausbruch versetzt die Inselbewohner in Angst und Schrecken. Fasziniert aber all jene Menschen, die sich mit Natur- und Wetterphänomenen befassen. So, wenn das mal keine gute Überleitung zum Wetter war, denn der Emoji wird heute 40 Jahre alt. Und jetzt bist du dran, Sven.
Ja, ich überlege gerade, wie alt ich bin, aber ich sage einfach mal auch 40, das ist doch schon mal sehr angenehm. Und mein Gesicht ist ja auch so ein bisschen wie so ein Emoji. Und ich will mich aber direkt mit dem Regen-Emoji beschäftigen, denn es hat in den letzten Tagen geregnet. Das ist gut für die Natur gewesen. Und kurz zum Einstieg möchte ich diese Karten zeigen. Links, das ist die obersten 10 cm oder das sind die obersten 10 cm der Bodenschicht und da sehen Sie viel blaue Einfärbung. Da haben wir tatsächlich jetzt genügend Wasser, da wurde viel korrigiert. Aber schauen Sie mal hier rechts, das ist 30 bis 40 cm tief und da ist die Feuchtigkeit noch gar nicht angekommen, weil der Boden eben so trocken war. Und wir gucken mal für Rostock in ein Bodenprofil und zwar vom 19. August, also vor einem Monat bis gestern. Sie sehen die oberen 80 cm Boden. hier überall ewig zu trocken. Dann gab es die ersten Niederschläge. Aber Sie können erkennen, nur die oberen Zentimeter sind dann wirklich feucht. Darunter ist es schon wieder trocken. Und selbst der Starkregen der letzten Tage braucht jetzt lange, bis er in die Böden vorankommt. Also dort unten gibt es immer noch den Dürrestress, aber oben eben nicht mehr. Das ist der Verlauf der kommenden Nacht. Weitere Schauer, vielleicht auch mal Gewitter. Auch morgen haben wir noch das gleiche Gebaren des Wetters wie in den letzten Tagen. Also wechselvolles Geschehen mit Schauern, mit Gewittern. Später von Norden her immer sonniger. Schleswig-Holstein morgen besonders freundlich. Auch der Südwesten Deutschlands. Die Schauer lassen insgesamt von Westen nach, weil von dort das Hoch kommt. Hochtäler morgen früh bis 1 Grad kalt, sonst meistens 5 bis 9, auf Helgoland 12, morgen Nachmittag im Südwesten bis 18, sonst 13 bis 17. Die Aussichten zeigen immer mehr Sonnenschein, ab und zu anfangs Nebelfelder und wir sehen im Südwesten im Markgräflerland Dannenkaren auch mal wieder die 20.
Das sieht gut aus. Danke, Sven, für die Aussichten. Hier geht es jetzt weiter mit einer Reportage über den Documenta-Skandal, die in diesem Jahr so heftig kritisierte Kunstausstellung in Kassel. Wir von den Tagesthemen sind morgen wieder da. Bis dahin.